Heute wird die steirische Eiche zum Telefonbuchkiller. Und damit herzlich willkommen bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind die verdammten Nerds und wir sind heute zu dritt in der Runde, denn es beehrt uns der liebe Sebastian. Hallo Sebastian.
Hello, I'm back.
Und nicht zu vergessen, das Stammpersonal ist auch wieder am Start, nämlich Arthouse Otto, der Niklas ist in the house. Hallo Niklas.
Grüßi. Und natürlich
und auch ich.
Der Blockbuster-Babo, genau. Der sich auch gerne mal selbst vorstellt wie ein Ehrenmann. Grüße dich auch.
Ja, wie ist es ehrenhafter? Ich weiß gar nicht. Aber danke, nett von dir. Ich weiß nicht. Ja, hallihallo ihr beiden. Schön, dass wir uns hier heute zusammengefunden haben. Ja, wie geht's, wie steht's? Was alles cool bei euch?
Ich wohne immer noch im Dachgeschoss und es ist viel zu heiß, ja.
Ja, genau. Cool ist was anderes. Ihr habt mich reingeholt, weil ich in Österreich aufgewachsen bin, ne? Das ist korrekt. das ist der Grund, ne?
Sports ist mit Arnold Schwarzenegger zur Schule gegangen. Nein, Quatsch.
Quasi, ja.
In der Steiermark auch nur Schlappe, was 20 Jahre jünger als der, ne?
Mann, mir fällt gerade keine andere
30.
Baumart ein.
30, sorry. Danke. 5 Jahre jünger.
Der steirische Tannenbaum. Nein, keine Ahnung.
Steirische Gänseblümchen.
Also wenn du ein Baum wärst, welcher wärst du dann?
Ja, weiß ich nicht, eine Birke. 47 ist der geboren, 30 Jahre bin ich jünger, so. Ja, also. Bin aber nicht in Österreich geboren, bin da nur aufgewachsen. Okay, deswegen habe ich hier nur halbe Kompetenz, darüber zu reden. Worüber reden wir überhaupt?
Wir reden heute über Terminator 1, das Original von 1984. Genau, im Rahmen der Best-of-Cinema-Reihe startete am gestrigen Dienstag, der erste Dienstag des Monats, wie immer, ne? Fleißige Kinogänger wissen das natürlich in- und auswendig. Mhm. Das Line-Up ist ja auch schon zu Beginn des Jahres, wird das ja schon bekannt gegeben. Zumindest fürs erste Halbjahr, ne?
Genau, immer halbjährlich, ja.
Und immer halbjährig, jährlich, genau. Wir haben ja einen Kinofachmann hier sitzen, ne? Der weiß das zum Glück direkt auswendig. Genau. Und das wird so unser Hauptthema heute sein, Terminator. Und aber zunächst, ne, gibt es so ein paar, wurde am Wochenende ein Rekord gebrochen, ne? Spider-Man, ich habe ihn jetzt leider noch nicht gesehen. Niklas, du hast ihn schon gesehen. Du hast auch schon beim Telestammtisch darüber gesprochen.
Jo, ich habe mich mal wieder zu einer PV bemüht.
Ist ein ganzer Videopodcast, den ihr gemacht habt, ne? Komplett Videopodcast, glaube ich.
Also wir nehmen schon Ausschnitt, immer, was ich wir nehmen schon immer auch die Videospur mit auf. Okay. Ich glaube, auch bei YouTube wird vielleicht sogar das ganze Video hochgeladen.
Ja. Ah ja, okay. Ja.
Gut, dass ich das weiß. Ne? Aber ja, ich habe ihn gesehen und ich habe beim Telestammtisch mit Stu und Timo darüber gesprochen, ja. Ja, der erfolgreichste Kinostart aller Zeiten. Krass, ne? An einem Wochenende hat er einfach mal so schlappe $1 Milliarde eingenommen.
Das ist, hast du mir gerade eben im Vorgespräch gesagt, das hat mich echt, ich habe das gar nicht mitbekommen, es hat mich echt vom Hocker gehauen. Das muss man
schaffen, ja.
Genau. Das ist, also das überstrahlt sogar eben dieses Domestic Opening, also dieses, wie stark startet ein Film am ersten Wochenende in den USA selber. Das war schon immer eine exorbitante Zahl, muss ich sagen.
Jo.
Um es mal ganz kurz nur, also zuvor war es Avengers Endgame, ne, mit 357 Millionen. Jetzt hat eben Brand New Day den ausgestochen mit 360 Millionen. Also nur am Eröffnungswochenende, Freitag bis Sonntag in den USA. Genau. Und zuvor war das eben auf Platz 3 Spider-Man No Way Home mit 260 Millionen. Also der hat 100 Millionen mehr nochmal eingespielt. Aber krass, wie beliebt Spider-Man einfach ist, ne? Der ist hier in der Top 10 zweimal drin.
Jo.
Wenn du Avengers Infinity War und Endgame eben noch mit reinzählst, dann hast du ihn sogar viermal mit drin. Ja, Chapeau. Das Spider-Man, das ist halt so ein Held für alle Zielgruppen, ne?
Ja, das schon. Ja, und ich hatte auch irgendwie schon so das Gefühl, in den letzten zwei Wochen, drei Wochen hat der Film so einen übelsten Buzz online entwickelt. Ich weiß gar nicht, woher der kam, aber irgendwie haben sie es halt geschafft.
Ich finde es krass, Tom Holland, der ist halt quasi von einer Promotour zur nächsten, ne? Oder hat parallel beide Filme abgeklappert.
Ja.
Also er und John Bernthal, ne? Die spielen ja beide in The Odyssey und in Brand New Day.
Es ist sogar ein Dreier. Zendaya ist auch in beiden dabei.
Ach stimmt, Zendaya ist auch in beiden dabei, ja.
Ist doch schön, da kann er mal mit seiner Frau zusammen auf große Weltreise gehen.
Ja. True.
Ja. Ja, das wirft bei mir jetzt auch so ein bisschen die Frage auf, wie sich jetzt dann am Ende des Jahres Doomsday schlagen wird.
Mhm.
Nicht Doomsday, sondern Doomsday.
Dune 3 und der neue Avengers starten ja am gleichen Tag.
Yes.
du meinst jetzt, wie ist da so die Kinogängerverteilung, ne? Wie wird das, also...
Ja, auch, aber wird Doomsday genauso erfolgreich starten wie jetzt ein Spider-Man? Ich meine, die Avengers-Filme, die werden ja immer nochmal ganz anders erwartet von der Fangemeinde des MCU als so Standalone-Filme. Ich meine, du hast ja jetzt, also ganz ehrlich, guck dir einfach mal die Castliste von Doomsday an. Du hast da gefühlt irgendwie 50 Figuren, die im MCU so aufgetaucht sind und rumgesprungen sind in größeren und kleineren Rollen. Das ist ja der Wahnsinn. Also da haben sie ja wirklich jeden vor die Kamera gezerrt, der die jemals dabei war. So.
Ja, ich sehe es aktuell nicht. Also jetzt mal angenommen, Doomsday würde Ende des Jahres, ne, also sobald er startet, am Startwochenende 400 Millionen einspielen. Also wie viel soll dann Dune davon dem Kuchen abbekommen, ne?
Ja, aber dann wiederum sind ja für Dune, glaube ich, auch jetzt schon wieder die IMAX-Säle. Oder sind die schon verkauft?
Ah.
Ich weiß gar nicht. Aber die haben sich auf jeden Fall schon die Rechte gesichert für die IMAX-Säle. Mhm. Deswegen war Disney ja dazu gezwungen, dieses neue blöde Format zu erfinden, dass die da jetzt als Zertifikat ausgeben.
Enhanced?
Jetzt hast du mich wieder erwischt. Das ist eh nur so ein Marketing-Dreck, aber...
Ach so. Ja, aber ich erinnere mich in dem Jahr, in dem 2015, in dem Star Wars Episode 7 rauskam, gab es ja auch schon einen großen Streit darüber, dass sie ja wollten, Disney wollte, dass Episode 7 in den größten Sälen dreimal am Tag in den USA oder in Los Angeles läuft. Und dann kam es eben zum Streit zwischen Tarantino und Disney, ne? Ja. Weil dann ja auch irgendwann zwei Wochen später The Hateful Eight gestartet ist. Und der wurde dann so ein bisschen aus den Seelen verdrängt, wegen diesen Absprachen zwischen Kinobetreibern und Disney, ne?
Ja.
Könnte ja hier
also,
auch zu so einem handfesten...
Anyway, Infinity Vision heißt der Scheiß.
Ach, Infinity Vision,
ja. Okay. Ist jetzt schon wieder so ein Certification Standard for Premium Large Format Auditoriums.
Mhm.
Weißt du, damit sie sagen können, ja, toll, Dune läuft halt in IMAX, aber bei uns, unsere Filme laufen jetzt in Infinity Vision.
Ja, ja.
Braucht kein Mensch.
Einfach ein wahrscheinlich ein IMAX-ähnliches Format, was nicht CinemaScope ist und
ja gut, IMAX ist ja das, also das sehe ich ganz oft. Ich habe ganz oft Leute vor mir stehen im Kino, wenn die in Odyssey rein wollen, die checken gar nicht, was IMAX ist. IMAX ist fast schon ein 4:3-seitiges Format. Das checken
genau,
die alle nicht.
Genau.
Die verstehen nämlich nicht, dass der Film bei uns in 70 mm läuft. Die Leute wissen nämlich nicht einmal mehr, was 70 mm überhaupt sind.
So. Der läuft bei euch analog, ne? 70
mm. Genau, der läuft analog 70 mm, aber das hat ja nichts mit dem Bildformat zu tun. IMAX ist ja nur ein Bildformat.
Ja.
Aber das checken die Leute nicht. Und auch ehrlicherweise, die Mitarbeitenden checken es auch nicht. Jemand hat mir neulich erzählt, ich würde das alles nicht verstehen, weil ich ihm gesagt habe, Junge, IMAX heißt noch lange nicht IMAX 70 mm. Es gibt 70 mm, es gibt IMAX und es gibt IMAX 70 mm. Das ist alles was anderes.
Ja. Ja, so ist es. Dabei gibt es so schöne Grafiken, die das auch nochmal zeigen.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Ich habe mir auch gedacht, okay, könnte man ja im Kino auch mal aushängen, so eine Grafik, ja, ne? Muss jetzt nicht so,
so und also da,
zumindest als Info.
Und das ist ja auch das Ding, du kannst ja überall, also was heißt überall, bei uns kannst du 70 mm gucken, in Bochum, Oberhausen etc. kannst du IMAX gucken, aber IMAX 70 mm, das ist ja das Ding, was es nur in London, Prag, Brüssel in Europa gibt.
Genau.
Wo sie alle extra dahin fahren, um das da zu sehen, wo die Karten ja bis Ende September noch ausverkauft sind.
Das ist as Nolan intended.
Das ist
okay, as Nolan aber intended. Ja. Jetzt, bevor wir zu deep wieder nach The Odyssey einschwenken, schwenken wir einmal Kino, rüber, ne? Zu uns.
Ja. Bitte? Es gibt noch was anderes im Kino irgendwie.
Es gibt noch was anderes. Was meinst du jetzt genau?
Irgendwas mit Tom Cruise.
Ach so, genau, okay, genau, darauf wollte ich jetzt auch. Ja, wir haben ja gestern, also Sebastian und ich, wir saßen gemeinsam im Saal und dann kam, fing plötzlich ein Trailer an, ne? Es war so ein Supercut zu Tom Cruise Karriere und dann hast du mich auch so ein bisschen verwundert gefragt, glaube ich, Sebastian, ne? Oh, was ist das jetzt? Das ist so eine Tom Cruise Retrospektive, ne? Und dann nimmt das so einen schönen Turn in Richtung Digger. Also dem neuen Film von Alejandro Iñárritu, in dem ja Tom Cruise sehr prominent die Hauptrolle übernimmt. Und ja, wie hast du dir den jetzt nochmal angeguckt, Niklas?
Ich habe mir gerade zumindest den Anfang angeguckt. Ging unser Gespräch schon los. Aber diese Tom Cruise Retrospektive habe ich jetzt gesehen, ja. War cool gemacht.
Also ich fand den Trailer ja großartig. Wie fandest du das, Sebastian?
Super. Also ich bin großer Iñárritu-Fan. Was heißt großer Fan? Also aber Amores Perros zum Beispiel ist ja einer der ersten von ihm. Fand ich damals super stark. Der hat ja auch einige, ne? Bei mir ist natürlich das Kurzfilm-Ding immer einige Kurzfilme gemacht in diesen Omnibus-Auskopplungen. Also es gibt ja diese Filme, die so, oder DVDs, die dann, oder Veröffentlichungen, die dann so verschiedene Kurzfilme zusammen bringen, zum Beispiel jetzt wie dieses 11.9.01, das sind Kurzfilme zum 11. September gewesen, oder Jedem sein Kino, Chanson sans Cinéma, wo dann Leute Kurzfilme dazu gezeigt haben. Da habe ich auch schon die Filme von Iñárritu auch gezeigt. Und ja, habe Bock drauf gehabt, kannte den Trailer aber nicht. Also ich wusste natürlich, dass der einen neuen Film macht, und den Trailer kannte ich nicht. War ein bisschen verwundert, eben wie du gesagt hast, was das jetzt hier, warum wir gerade jetzt Tom Cruise Biopic oder Retrospektive zusammenschnitt. Ich dachte, Cineplex hat da oder das Kapitol hat da was vorbereitet, aber nee, das ist Teil des Trailers. Ja, oder dieses Retrospective Trailers.
Wir feiern Tom Cruise Karriere. Also es macht schon richtig Bock auf den Film, muss ich sagen. Auf Digger. Ja, also ich war da echt sehr überrascht.
Ja, mal gucken.
Jetzt traut sich keiner mehr.
Nee, ich bin auch generell überrascht. Also für mich kam Digger irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts. Ich wusste nicht, dass Iñárritu da an was Neuem arbeitet. Und für mich kommt auch ein Ridley Scott ist auch schon wieder mit einem Film am Start. Der kam für mich auch völlig aus dem Nichts, bis ich dann jetzt hier bei uns im Kino zum ersten Mal die Promo gesehen habe und dann so, hey, da steht ja Ridley Scott drauf, schon wieder.
Krass. mit einem Filmtitel, den sich keiner merken kann.
Ja, irgendwas mit Doc.
Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, in Deutschland heißt er irgendwie das Ende der Sterne. Klingt sau komisch.
Ja.
Im Original ist es irgendwas mit. Aber der Trailer sieht ganz cool aus, ey.
Total. Ich finde es auch. Also, ich habe total Bock drauf, dieses
Es wirkt so ein bisschen postapokalyptisch, ne? Und dann sind sie da mit. Dogstars heißt der im Original. Dann sind sie da irgendwie mit Flugzeugen unterwegs und dann reiten da Leute auf Pferden mit Gewehren hinterher. Das sieht irgendwie. Sieht interessant aus. Ja. Ridley Scott. Irgendwie ist bei ihm so der Arbeitseifer ausgebrochen, ey.
Bei Ridley Scott? Ja gut. Seine letzten Filme waren ja so, was die Vermarktung anging, waren die ja um einiges lauter, ne? Also nicht zuletzt einfach Gladiator 2 wegen Gladiator, ne? Der ja dann auch sehr stark polarisiert hat. Aber das ist ja eine wunderbare Überleitung fast schon. Von Ridley Scott kommt man easy zu James Cameron. Oh,
yeah. Als hätten wir es geplant.
Mehr oder,
haben wir nicht.
Mehr oder weniger. genau. Wir haben dann tatsächlich gestern Terminator 1. Ich habe den seit Ewigkeiten zum... Also ich habe den so gefühlt zum zweiten Mal erst gesehen. genau, und ja, hat großen Spaß gemacht. Ich war auf jeden Fall sehr positiv angetan von vielen Dingen, die ich schon wieder vergessen habe. Sebastian, bei dir war es glaube ich auch so, ne? Du hast auch gesagt, seit über 20 Jahren zum
ersten Mal wieder gesehen. Ja, ich bin natürlich mit dem so, wir haben das ja vorhin festgestellt, als ich ein bisschen älter bin, so klassisch sozialisiert worden über die VHS. Terminator hatte ja diese Geschichte, dass er dann erstmal in Deutschland kurz indiziert war und dann wurde er erst gekürzt, dann war die FSK 18-Fassung war erst gekürzt draußen und dann gab es eine indizierte Version, also der indiziert heißt ja nicht verboten, sondern einfach nur, dass der nicht beworben werden kann und dieser ganze Kram. Und dann gab es, also da so unter der Hand liefen dann halt immer irgendwelche VHS, irgendjemand hatte dann, nein, da fehlen 30 Sekunden, das ist die, das ist aber die gekürzte 18er Fassung, das ist nicht die indizierte Fassung. Und ich glaube, ich habe dann zwei von diesen Versionen damals gesehen auf VHS und dann irgendwann nochmal tatsächlich im Fernsehen. Das war dann sehr wahrscheinlich diese 16er Fassung. Weil dieses zum Beispiel diese Herz-Rausreiß-Szene gestern, an die konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Und ich muss natürlich auch sagen, dass die 4K-Abtastung, in der jetzt ins Kino gekommen ist, super geil aussah, aber nicht unbedingt zu Immersionen an verschiedenen Stellen beigetragen hat. Also so eine grisselige VHS, die verwischt dann schon ein bisschen die verschiedenen Bilder, die dann nicht unbedingt zusammenpassen, weil irgendwie Stop-Motion und Bluescreen und andere Lichtsetzungen dann in der 4K-Abtastung natürlich deutlicher auffallen. Dementsprechend hat dann die ein oder andere Kritikpunkt gestern einfach nur beim Visuellen dann schon bei mir auch dann durchgeschlagen, aber da kommen wir später zu. Ich muss sagen, ich war ein bisschen underwhelmed. Also ich hatte, für mich ist er nicht so gut gealtert, wie ich dachte. Genau, aber genau.
Lass uns da gleich drauf kommen.
Gerne.
Wir sprechen auch gleich nochmal, ich sage jetzt auch nochmal einen Satz zum Niklas, wenn du willst, auch irgendwie so zur allgemeinen Beobachtung, also Kinoerlebnis, sage ich mal, ne? Weil ich habe mich auch irgendwann zu dir umgedreht und habe gesagt, sieht so clean aus alles, ne? Ein bisschen sehr sauber geleckt, das ganze Bild. Und nachdem ich das gesagt habe, habe ich aber auch so überlegt, Moment, wir gucken ja keine 35mm Analogkopie des Films, sondern es ist eine digitale Abspielung, die jetzt hier läuft. Und mir fehlte aber so ein bisschen dieses, da läuft ein Film durch den Projektor, ne? Also ein Filmfilm. Und also man geht ja bei so einem Film von 1984 irgendwie, oder zumindest ich gehe dann so halb mit der Erwartung rein, okay, ich sehe jetzt gleich einen analogen Film, der über die Leinwand flattert, aber es stimmt ja gar nicht. Also ich weiß auch nicht, warum ich so mit diesem Mindset irgendwie drangegangen bin und dann festgestellt habe, dass der so super toll digital geremastert jetzt zu sehen ist, was ja ganz gut war, aber du hast ja dann auch zu mir gesagt, ne, also so ein bisschen Korn fehlt schon, ne, es ist sehr rausgerechnet und vor 2 Jahren kamen so 4K-Remaster von einigen James Cameron-Filmen raus, das muss True Lies gewesen sein, Aliens, Terminator 2 und da war auch so ein bisschen das die Art, wie das geremastert wurde, wie das abgescaled wurde auch ein bisschen kritisiert, weil anscheinend kam da auch AI zum Einsatz und das sieht alles ein bisschen zu weich aus an den ein oder anderen Stellen. Also ich habe da so Screenshots gesehen, da war ein bisschen zu viel Weichzeichner drauf oder ja, also ob das jetzt durch irgendeinen KI-Algorithmus entstanden ist, Auf jeden Fall wurde hier kritisiert, dass das nicht so aussah, als wäre das so händisch gemacht worden, sondern wir haben jetzt einfach unsere KI drüber laufen lassen, 4K angeklickt und dann den Film auf Blu-ray gepresst. Ja, also zum Teil kommen eben diese Filme nicht so gut an. Ich hatte hier halt auch so eine Szene, da hat es mich auch ein bisschen rausgerissen. Da dachte ich so, oh, das sieht aber so sehr hart an der Grenze aus, was so diese Smoothness angeht. Da sah es sah einfach zu weich aus, das ganze Bild, ne? Kann ich aber gleich nochmal ansprechen. Also eine Szene, sehr im Dunkeln, Dialog und so zwischen Kyle und Sarah Connor. Aber das können wir gleich auch nochmal machen. Niklas, wie war das Kinoerlebnis für dich?
Heiß.
Heiß.
Ich war in der Eule, also im Eulenspiegel in Essen.
Das ist dieser kleine Saal, ne? Der so ein
Nee.
Kellerzugang.
Nee, das ist das Galerie, das ist da, wo ich immer bin. Galerie-Cinema. Eulenspiegel, da gehst du tatsächlich hoch vom Straßenlevel aus. Da gehst du ein bisschen hoch. Aber das ist halt so ein riesiges Flachdachgebäude und die Sonne knallt halt die ganze Zeit auf dieses Wellblechdach.
Ui.
Und die Hitze diffundiert schön in den Saal unten rein. Es war auf jeden Fall, es hat so zum Los Angeles im Hochsommer gepasst, auf jeden Fall. Aber ansonsten, ich sitze da eigentlich ganz gerne. Das Kino ist cool, schön aus den 50er Jahren, restauriert worden. Die Leinwand ist schön groß. Ich glaube, das habt ihr gerade schon mal angemerkt, dass das bei euch wohl, ich weiß nicht genau, in welchem Saal ihr saßt, im Kapitol.
Kapitol, genau.
Ja. Kapitol, ah ja. Mhm. Der größere Saal ist das Cinema, ne?
Nee, oder Kapitol ist der größte. Also wir sprechen hier über ein Kino in Marburg, das Kunstkino,
genau, ja.
Marburger Filmkunsttheater, das hat 4 Säle und das Kapitol ist der, es heißt Kapitol und das Kapitol ist auch der größte Saal, in dem wir waren.
Ja.
Aber gegenüber ist ja das Multiplex, was von den gleichen Besitzern betrieben wird. Und da ist natürlich die Leinwand deutlich größer in den entsprechenden Sälen. Das ist gestern mir aufgefallen, dass die dann doch sehr
auf jeden Fall
verhältnismäßig klein war.
Mhm. Ja, ansonsten, das war halt mein Kinoabend. Ich würde jetzt, also jetzt müsste ich dann für den Rest, um meine restlichen Eindrücke zu schildern, schon so ein bisschen Richtung Analyse gehen. Das wollen wir jetzt nicht tun. Ich denke, wir wollen jetzt erstmal doch nochmal kurz zusammenfassen, worum es im Film geht für alle.
Hau raus, die den
noch nicht
Mister,
ja.
Mister Inhaltsangabe.
Mister Inhaltsangabe. Also, der Film spielt sich so ein bisschen auf zwei Geschehnissebenen ab. Die eine Ebene spielt in der Zukunft, die quasi für uns jetzt die Gegenwart ist. Es geht nämlich darum, dass im Jahr 2029 die Erde infolge eines atomaren Krieges verwüstet wurde und ein Großteil der Menschheit ausgelöscht wurde. Und intelligente Maschinen, KI möchte man fast schon sagen, haben einen Krieg gegen ihre menschlichen Schöpfer angefangen und den Rest der Menschheit dann damit fast auch noch ausgelöscht, bis dann ein Typ namens John Connor kam und einen bewaffneten Widerstand gestartet hat und damit dann jetzt quasi kurz vor dem Sieg über die Maschinen steht, indem er das zentrale Maschinen-Intelligenz-Dingsbums namens Skynet zerstört. Deshalb haben sich die Maschinen gedacht, sie schicken einen sogenannten Terminator in das Jahr 1984 zurück. Der soll quasi des jungen Mutter namens Sarah Connor, nicht die Sängerin, sondern Sarah Connor, gespielt von Linda Hamilton, töten, bevor sie den Sohn John Connor, der später die Maschinen besiegen wird können, überhaupt gebären kann, soll sie umbringen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite konnte dann John Connor in der Zukunft wieder im Jahr 2000, das ist gerade so verwirrend, im Jahr 2029, bevor die Zeitmaschine zerstört wurde, noch einen zweiten Androiden/Cyborg, darüber können wir gleich auch nochmal sprechen. Er ist ja ein Mensch, oder? Er ist ein Mensch.
Wer jetzt?
Kyle Reese. Er konnte einen Widerstandskämpfer namens Kyle Reese in die Vergangenheit schicken, der wiederum dafür sorgen soll, dass der Terminator, gespielt von Arnold Schwarzenegger, nämlich Sarah Connor nicht umbringen kann, damit John Connor auch leben wird, damit die Menschheit sich doch über die Maschinen wieder zurückerheben kann. Und der Großteil der Handlung, wie gesagt, findet dann im Jahr 1984 statt. Da soll der Terminator Sarah Connor töten und Kyle Reese soll die Tötung Sarah Connors verhindern. Was für ein Brainfuck.
Genau.
Sorry.
Zwei Individuen werden in der Zeit zurückgeschickt und suchen eine Frau.
Genau.
Genau. So, und was ist das jetzt für ein, was ist das jetzt für ein Genre?
Das ist genau. Ganz interessant.
Ja.
Es ist, also Terminator T2, die Fortsetzung, übrigens kleiner Vermerk von meiner Seite, der wesentlich bessere Film, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, gilt ja so als der beste Actionfilm aller Zeiten unter vielen. Aber
die beste Fortsetzung.
Bester Actionfilm. Vielleicht auch beste Fortsetzung.
Ja.
Also. Das ist hier ist aber meiner Meinung nach irgendwie kein Actionfilm. Es ist so ein bisschen, also Science-Fiction schon irgendwie. B-Movie, ich muss sagen, es ist ein B-Movie, ganz ehrlich, es ist ein B-Movie für mich. Ja, wirklich. Aber im besten Sinne so, ja.
Okay.
Ich würde jetzt nicht sagen, nee, Horror ist er nicht. Aber was ist es denn? Es hat schon Action-Elemente, es ist Science-Fiction, es ist...
Es hat auch Slasher, es hat Slasher-Anleihen, würde ich sagen. Besonders im letzten Akt, ne, wird es ja zu, schon so zu so einer Jagd, der die Maschine ja Sarah und Kyle jagt. Gut, sie schreit jetzt nicht die ganze Zeit, ist nicht irgendwie ja, so verzweifelt am Rumkrakeelen, ne? So die klassische Scream Queen, aber es bringt schon diese Elemente mit, hätte ich gesagt, ne? Zusätzlich eben zu dem ein oder anderen Horror. Ich weiß noch, es gibt eine Szene, da geht doch Sarah ins Parkhaus und sie weiß noch nichts, also sie hat weder den einen noch den anderen vorher gesehen, aber dann guckt sie auch so ein bisschen so einmal die das Parkhaus hinunter und dann ist so ein bisschen gruselige Musik im Hintergrund zu hören. Mhm. Apropos Musik, das müssen wir gleich auch nochmal ansprechen. Da dachte ich halt auch so, okay, ja, das erinnert mich schon ein bisschen an einen Horrorfilm. Also so eine düstere Vorahnung, die sie da hat, ne? Weil sie in diesem Parkhaus runterguckt.
Ja, absolut. Mhm. Also der Film, meiner Meinung nach, ist der auch so viele Slasher-Elemente, jetzt diese ersten Morde, die Verfolgungsszenen, natürlich auch diese Augenoperation, die da drin ist, wenn der Terminator sich dann die Kamera dann sichtbar wird und das Exoskelett irgendwie dann auch rausgefunden wird, wie dann so die Maschine aussieht. Aber
bisschen Body-Horror, ne?
So genau, da hast du teilweise wirklich Body-Horror-Elemente drin, du hast ganz viele Slasher und eben aber auch so eine Art Film-Noir-Elemente. Ich meine, es gibt dann in diesem Film, gibt es ja dann diesen Club, den Tech-Noir, also Techno-Noir, also Tech-Noir heißt der Club. Und das ist tatsächlich ja auch, eigentlich kann man das ganz schön damit auch überschreiben, weil du siehst, du hast also diese dystopischen Elemente von diesem Los Angeles, jetzt vielleicht anders als in Blade Runner, wo das alles mit also Los Angeles in Blade Runner ist ja eine andere Stadt als das Los Angeles in der Zukunft von Terminator. Das ist ja dann einfach nur noch dunkel und mit toten Köpfen auf dem Boden. Und ich frage, wo der Rest der Körper ist, aber okay. Und Robotern und Maschinen. aber du hast ja auch schon dieses, das hatte ich ja gestern auch zu dir gesagt, was ich vor allem an so Filmen mag, ist natürlich auch der Blick in die 80er Jahre. Ich mag das gerne, wenn New York in den 80ern gezeigt ist. Hier ist es Los Angeles. Aber der hat ganz viele so auch dystopische Elemente und eben auch Horror- und Slasher-Elemente. Ich meine, Carpenter wird hier nicht nur musikalisch mehrfach zitiert, meiner Meinung nach. Also du hast... Also Cameron ist auch Fan von Carpenter und das merkst du auch, dass du also musikalisch erinnert, dass jetzt neben diesem Hauptteam ist es ganz oft Carpenter-esque, die Musik, würde ich mal sagen. Ja, also am ehesten ist es tatsächlich noch ein Slasher Science-Fiction-Noir-Film als jetzt ein Action-Film. Action. Ja,
dass genau. Dass du Noir sagst, gefällt mir persönlich sehr gut, muss ich sagen. Das stimmt auch voll. Also das Feeling hatte ich auch. Ich weiß nicht, du kannst, vielleicht fallen dir noch so ein paar Punkte ein, aber es ist ja der Film spielt zumeist bei Dunkelheit, ne? Ist ja so ein Noir-Vorgabe. Und halt auch wahrscheinlich, dass so Trenchcoats irgendwie vorkommen, ne? Das ist ja auch so ein Noir-Ding.
Ja, und nicht zwingend, aber ja.
Sarah Connor ist jetzt nicht die klassische Femme Fatale und wir haben auch nicht irgendwie so ein bisschen, es ist schon so ein Detektivspiel, wenn man so will, aber eher so ein Katz-und-Maus-Ding, ne? Und weniger irgendwie der zurückgezogene, wortkarge Ermittler. Wobei doch, das könnte Kyle auch ein bisschen sein. Ja, aber es sind tatsächlich, also das gefällt mir wirklich gut, diese das Noir-Ding, das habe ich so gar nicht.
Aber du hast ja auch, also du hast natürlich viele Aspekte mit der Polizei.
Stimmt.
Also es ist ja auch so, dass der Schauspieler des einen Polizisten sollte, war ja zuerst, oh Gott, wie heißt er, war ja zuerst.
Lance Henriksen.
Genau, Lance Henriksen war zuerst für den Terminator vorgesehen. Ja. Und ist dann eben in den quasi als Polizist da genommen worden, aber diese ganzen Sachen im Polizeirevier, die weisen natürlich auch ja so Slasher-Noir-Aspekte auf. Du hast Sarah Connor, die natürlich jetzt nicht die Jungfrau in Nöten ist, die gerettet werden muss, aber trotzdem am Anfang, ja, also eigentlich ist sie hier erstmal die Gebärmaschine des Weltretters, sozusagen, so wird sie ja erstmal die Actionheldin, die sie dann im zweiten Teil ist, oder Cameron hat es ja natürlich mit starken Frauenfiguren, ob das ne, irgendwie Ripley oder True Lies, keine Ahnung, hast du sie hier am Anfang schon eher so in dieser Opferrolle, sie muss beschützt werden vor dem Killer, was natürlich auch da wieder sowas schließt in Slasher oder Noir Richtung, genau.
Das finde ich aber
darf ich da kurz spannend rein?
Auch, ja. Dann fang du ruhig an.
Nee, mach du.
Ich finde das spannend, dass du das sagst, weil ich finde, für mich ist sie in diesem Teil überhaupt nichts anderes als die Damsel in Distress. Mhm. So, du redest immer groß über die Actionheldinnen, die ersten, und dann werden immer gleich Sarah Connor und Ellen Ripley natürlich aufgezählt, aber ganz ehrlich, Ellen Ripley war in Alien Badass und Sarah Connor ist in diesem Film hier gar nichts, Alter.
Der aber auch erst in Sarah Alien 2. Connor. Nein. Also Ripley ist auch erst so richtig zum Badass in Alien 2 geworden und das wird Sarah Connor ja dann auch in T2. Ja,
ja, aber ich finde irgendwie, Ellen Ripley kommen wir im ersten Teil schon doch aktiver und krasser vor als Sarah Connor hier. Also für mich war sie hier nichts anderes als die Damsel in Distress und zu allem Überfluss verknallt sie sich dann auch noch in den White Savior. So, das ist auch mein Take, warum ich finde, dass der Film da echt schlecht gealtert ist. Ich habe den vielleicht mal gesehen vor 20 Jahren, ich konnte mich an nichts mehr erinnern und die Sexszene, die, boah, da dachte ich wirklich so, nein, das macht ihr doch jetzt nicht ehrlich.
An die konnte ich mich auch nicht erinnern, dachte ich mir, huch, das hatte ich vergessen. Ja. Oder das war damals rausgeschnitten. Zum Thema Verknallen, jein. Also ich habe da noch eine ganz andere steile These zu. In dem Moment, wo sie weiß ja dann schon, dass sie weiß ja schon zu dem Moment, wo sie mit ihm dann auch in die Kiste geht, dass sie die Mutter des zukünftigen Rebellenführers gegen die Maschinen sein wird.
Sie glaubt die Geschichte zumindest.
Sie glaubt, sie glaubt natürlich dran, dass es irgendwie in Zukunft Ding gibt. Sie hat ja an der Stelle schon Sachen erlebt, die man jetzt im normalen Los Angeles derzeit nicht erlebt. Also scheint da ja irgendwas dran zu sein. Und die Frage ist, ob sie sich quasi eher ob sie sich wirklich verknallt, ja, wird schon so inszeniert, oder ob sie sich dem fügt, was für sie vorgesehen ist, sozusagen ihrem Schicksal der Zukunft fügt. Und das, wenn man, also ne, das ist für mich nämlich auch die Frage gewesen, okay, hat Michael Biehn hier quasi die also der, ne, also Kyle Reese, wie er heißt, hat er hier sozusagen sich wirklich verliebt oder hat er John Connor eigentlich gesagt, es muss so funktionieren, deswegen gebe ich dir das Bild, damit du dich in diese Frau und mich zeugst. Also quasi, dass das, also wir haben ja hier irgendwie quasi in sich geschlossenen Kosmos, was die Zeitlinien betrifft, also dass sie sich quasi alle einfach nur ihrem Schicksal fügen und dass Michael Biehn auch deswegen zurückgeschickt wurde, nicht weil er vielleicht der beste, es ist übrigens nicht Michael Biehn,
Doch.
Doch, ist Michael
Biehn. Genau.
Michael Biehn deswegen zurückgeschickt, nicht weil er der Beste, nicht weil er vielleicht der beste Soldat ist, sondern weil vielleicht der beste Vater dann für John Connor ist, sozusagen, weil das ein guter Soldat ist. Das sehen wir ja in diesen Zukunftsdingern und auch in der Vergangenheit. Also da hätte man vielleicht auch nochmal einen anderen schicken können. So richtig ultrafähig ist der ja an manchen Stellen meiner Meinung nach nicht.
Also wie sehr Kyle in der Zukunft guter Vater für John Connor oder Vaterfigur in irgendeiner Weise ist, das wissen wir ja überhaupt nicht, ne?
Nee.
Also ich wollte eben noch kurz eingrätschen, also klassisch Stockholm-Syndrom eigentlich, ne? Sarah Connor verliebt sich in ihren Entführer, könnte man sagen, aber so einfach ist es dann doch nicht. Also sie ist schon wirklich überzeugt davon, weil sie hat diese übernatürlichen Dinge gesehen und glaubt es halt auch, ne? Das ist eben das, was sie probieren, wovon sie probieren, die Polizisten, oh, da ist Feuerwehreinsatz.
Bei mir.
Ach, bei dir. Ja. Wovon sie probieren, die Polizei zu überzeugen und Psychologen. Und das glaubt denen ja keiner, ne? Dass dieser Typ irgendwie 10 Kugeln fängt und dann trotzdem noch aufsteht. Aber jetzt sind wir halt auch so ein bisschen gesprungen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz.
Ich meinte übrigens auch nicht gute Vaterfigur im Sinne von, dass sondern dass er einfach denkt, wen könnte ich denn hier als meinen Vater etablieren? Und dann der Typ, der scheint zu funktionieren, dem gebe ich mal das Bild von meiner Mutter und setze ihn mal auf die an. So ungefähr. Aber das gibt der Film nicht her. Das ist,
Dann lass uns kurz dabei bleiben. Du hast ja gestern da zu dem Thema, glaube ich, nochmal so einen Begriff gedroppt, Großvaterparadoxon. Das schreiben sie ja im Wikipedia-Artikel zu Terminator auch. Wie kann man das kurz zusammenfassen? Du hast da, glaube ich, einen guten Ansatz eben gehabt, Niklas, ne? Mit Großvaterparadoxon. Wie kann man das so in einem Satz zusammenfassen? Was bedeutet das?
Also Großvaterparadoxon geht es ja irgendwie eigentlich darum, dass durch Zeitreisen Widersprüche in der Vergangenheit ausgelöst werden. Also Kyle Reese reist in die Vergangenheit und zeugt zum Zeitpunkt, wo er selber noch gar nicht existiert, seinen eigenen Sohn. So.
Und das meint ja der Sebastian auch jetzt.
Dass, genau, das ist aber nicht,
also
das
warum ist ausgerechnet Kyle Reese? Woher weiß John Connor, dass er das, dass er ihn zurückschicken muss? Ne? Also ich meine, gut, es kann ja auch so diese Schicksalhaftigkeit einfach.
Naja, ich meine, die letzte Szene ist ja, wie Sarah Connor so so Audio-Videotapes, genau. Audio-Tapes aufnimmt. Das macht sie ja erst, nachdem Kyle Reese ihren Sohn gezeugt hat, was er vorher nicht gemacht hat, weil er nicht in der Vergangenheit zurückgereist ist. Oh mein Gott!
Genau, deswegen, aber es ist deswegen kein Großvaterparadox, auch wenn das gesagt. Also, Großvaterparadox ist ja, ich reise in die Vergangenheit zurück, töte meinen Großvater.
Ja.
Und weil ich meinen Großvater getötet habe, kann der ja dann nachher nicht mehr mich kriegen. Also meine Mutter kriegen oder meinen Vater kriegen und dann mich kriegen. So, deswegen kann ich meinen Großvater nicht töten. Deswegen ist es paradox, weil in dem Moment, wo ich ihn töte, wäre ich ja nicht in die Vergangenheit zurückgereist.
Ja.
Weil die Zukunft
das ist quasi
dann ja eine andere wäre.
Das ist Back to the Future, du reist zurück, das deine Mutter verliebt sich in dich statt in deinen Vater und du löst dich langsam auf. So.
Genau.
Hier ist
noch
es aber eher,
das zu machen.
Genau, hier ist es eher, das heißt Bootstrap-Paradox oder irgendwie Kausalschleife. Ja. Also hier ist es im Prinzip, es ist alles so, wie es kommen muss, weil es so ist, wie es kommen muss.
Ja. Ja.
Also er schickt quasi ihn zurück, weil er weiß, es ist mein Vater, deswegen schicke ich ihn zurück, weil ich das ja weiß, wer mein Vater ist. Und deswegen muss ich ihn zurückschicken, Und was aber eben auch dann dazu führt, das ist dann in 2 und 3 wird es aber quasi nochmal, kippt es nochmal in den anderen beiden Teilen, was aber hier eben dazu auch führt, dass alles so kommt, wie es, also dass der Krieg gegen die Maschinen oder der Aufstand der Maschinen eben so passiert, ist, weil es genau so kommen muss. Also das ist hier in sich eigentlich geschlossen und dass man eben dann versucht, das abzuwenden.
Also das, was du meinst, ist nicht der Krieg gegen die Maschinen, sondern der Judgment Day, ne? Der titelgebende, auch im zweiten Teil.
Genau.
Und das, aber gut, dass du es gerade angesprochen hast. Das wird ja konsequent weitergeführt, eben dieses dieser Punkt, dass es eben so kommen muss, ist ja im dritten Teil, ohne das jetzt groß zu spoilern, aber das spielt da auch eine ganz große Rolle im dritten Teil nochmal. Und ich glaube auch, siehst du jetzt, wo du es eben gesagt hast mit den Tapes, ich meine, im dritten Teil hört sich John Connor, hat er diese Tapes und hört die sich da, glaube ich, auch an, ne? Oder ist es Christian Bale in dann im vierten Teil? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine aber, in einem Teil gibt es diese Tapes tatsächlich auch. Und wir sehen, in der Zukunft hört er sich das an. Mhm. Wobei wir jetzt nicht zu sehr, glaube ich, da drauf schwenken wollen, irgendwie auf Genesis oder auf Terminator 3. Wobei der ja noch so ein bisschen zu dieser ganzen Lore und zu diesem Raum-Zeit-Paradoxon, finde ich, trägt der dritte Teil ja noch ganz gut bei.
Ja, genau, also aber
lass uns beim ersten gerade bleiben.
Ja.
Ich glaube, dass zum Beispiel auch diese, natürlich, also es spielt ja auch sehr viel in der Gegenwart, also zeitgenössisch mehr oder weniger zum Filmdreh befinden wir uns da irgendwie in dem Los Angeles der Zeit, was natürlich, glaube ich, auch eine Budgetgeschichte ist, wenn du dir überlegst. Ja. Der hat $6 Millionen gekostet, hat dann natürlich irgendwann, glaube ich, 80 Millionen eingespielt. Das ist ein Bruchteil von dem, was der zweite Teil gekostet hat, was man auch an vielen Stellen dann, wie gesagt, auch zum Teil sieht.
Ja, ja.
Aber natürlich ist es leichter, sowas in der Gegenwart zu drehen. Teilweise sagt wohl da auch das Internet, teilweise wohl auch an Drehorten, die nicht bestellt und legalisiert waren und wo man keine Drehgenehmigung hat, sondern einfach teilweise im Hintergrund reale Passanten, die nicht wussten, dass hier gerade ein Film gedreht wird, durchgelaufen sind. Das war, glaube ich, an vielen Stellen auch eine Budgetentscheidung, das genau so zu machen. Oder
nicht zu wiederholen, ne? So nach dem Motto, da sind Leute durchs Bild gelaufen. Egal, wir haben keine Zeit, wir haben kein Geld, wir lassen das jetzt so, weißt du?
Genau, dafür wiederholt man dann halt Sachen in der Zukunft. Also diese eine Szene in der, die in der Zukunft spielt mit diesem Kettenpanzer, die wird einfach zweimal mehr oder weniger gezeigt. Beim zweiten Mal so ein bisschen länger ausgewalzt.
So recycelt.
Aber die wird quasi im Film zweimal die gleiche Szene irgendwie mehr oder weniger benutzt. Wo du einfach dann auch siehst, ja gut, sie hatten vielleicht einfach auch nicht das Budget und Production Volume, um das so zu machen, wie sie es gerne gemacht
haben. Aber ich finde, das ist schon typisch Cameron auch. Also das ständig so Nahaufnahmen und so Halfway-Back-Aufnahmen von so Maschinen gezeigt werden. Was findet ihr eigentlich so, wie viel von Cameron steckt schon in diesem Film? Das ist ja fast sein erster Film, wenn man jetzt mal diese fliegenden Piranhas da weglässt.
Ja gut, Fliegen in Piranhas ist ja sowieso auch nochmal eine andere Geschichte, wo er dann ja mehr oder weniger aus dem Drehbuch, also er hat den ja gar nicht fertig gemacht.
Er ist ja irgendwann in den Schnittraum eingebrochen und hat da irgendwie nochmal dran rumgedoktert.
Also, genau, und er ist ja quasi rausgeschrieben.
Also wir reden von Piranha 2, dem Film, den Cameron vor Terminator gemacht hat.
Genau.
Nach einem, das war mehr, glaube ich, so ein Studiofilm, ne? Auftragsarbeit. Hier Terminator ist ja eine Story oder die Inspiration dazu ist ja Cameron angeblich im Traum gekommen. Ne? Der hat einen Traum gehabt und hat von diesem brennenden Endoskelett geträumt.
Boah, Digga, wie konnten wir bisher nicht über den Lawsuit sprechen?
Meinst du die Plagiatsvorwürfe?
Ja.
Okay. Das habe ich auch im Nachhinein erst erfahren, weil ich im Abspann eben diesen Namen gelesen habe.
Bleib nochmal bei dem Endoskelett. Bleib nochmal beim.
Jetzt springen wir ein bisschen.
Genau.
Wir wollten. Cameron kam dann eben von Piranha rüber und hat hier Budget gehabt und konnte Terminator machen. Hat das Drehbuch auch dazu geschrieben. Und hat dann noch zwei Co-Autoren gehabt, die dann anscheinend so viel Veränderungen am Drehbuch hatten oder Verbesserungen, dass sie den alleinigen Script-Credit gekriegt haben. Und
bei Terminator?
Ich meine schon, oder? Nee. Steht Cameron auch als Drehbuchautor?
Im Vorspann stand Drehbuch von James Cameron und Galen Hurd.
Ah, okay.
Weil er hat ihr nämlich das Drehbuch für $1 verkauft. Das war quasi derselbe Deal, den auch hier Dingsterbumster hatte. Sly. Mit Rocky.
Okay, verstehe.
Nee, aber trotzdem, wie gesagt, er hat das Drehbuch verfasst. Also eigentlich könntest du schon fast sagen, das hier ist ein Autorenfilm.
Ja.
Aber ich finde, es steckt schon so viel James Cameron in diesem Film.
Ja, genau, das war der Punkt.
Diese ganzen Aufnahmen von Maschinen. Du hast teilweise Shots, wo die Kamera Figuren hinterm Rücken folgt und so. Mhm. Du hast natürlich die Geschichte, dass eine Frau sich in den White Savior verknallt. Das ist genau dasselbe, was du auch wieder bei Avatar hast. Das ist genau dasselbe, was du auch bei Titanic hast im Grunde. Obwohl, ich weiß nicht, ob es ein White Savior ist, wenn die Frau auch white ist. Aber egal, darum geht es ja gar nicht.
Ja gut, da ist es eher so diese Beziehung Mann und Frau irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts, ne? Und da ist ja nochmal ein bisschen anders, glaube ich. Aber ich habe auch viele Parallelen gesehen. Ja. Nicht nur das, auch, also nicht nur inhaltlich, sondern auch visuell, ne?
Ja.
Wobei ich finde hier diese Spiegelungen zwischen Terminator 1, Terminator 2, die finde ich total cool, weil es ja einfach ja, weil das irgendwie so zu dieser ganzen Zeitreisethematik noch ein bisschen mehr beiträgt, weißt du so, dass das einfach so Dinge sind, theoretisch, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber theoretisch könnte ja auch Terminator 2 für sich alleine stehen.
Ja, theoretisch schon.
Man muss nicht unbedingt den ersten kennen, aber trotzdem teilen die sich viele Szenen, also die wirklich 1:1 irgendwie so im Film sind. Ne? Im ersten Teil ist es Arnold Schwarzenegger, im zweiten Teil ist es der T-1000 und es sind aber Szenen, so ich weiß nicht, so dieses wo er durchs Fenster fliegt, irgendwie auch ganz zu Beginn des Films und dann auf dem Boden liegen bleibt. Da hatten wir auch gestern nochmal kurz drüber gesprochen. Dass Lukas, der war ja auch mit, meinte zum Beispiel, dass das, als er den Film zum ersten Mal gesehen hat, fand er das super faszinierend und auch so zum Teil auch horrormäßig, ne? Okay, der ist jetzt durchs Fenster geflogen, wurde abgeknallt, aber fängt dann doch noch an, sich zu bewegen und steht wieder auf, ne?
Ja.
Das macht der T-1000 ja auch oder eben. Dann bei der Motorradverfolgungsjagd haben wir auch diese Spiegelungen. Wir haben es mit einzelnen Dialogpassagen oder einzelne so One-Liner, die dann auch in Terminator 2 wieder vorkommen, nur von anderen Figuren gesagt werden. Das berühmte Come with me if you want to live Zitat, ne? Das sagt hier im ersten Teil Kyle zu Sarah Connor. Im zweiten Teil taucht dann Arnold Schwarzenegger auf, von dem sie denkt, er will sie umbringen. Und dann sagt er das auch so zu ihr. Ne? Das muss auch ein sehr großer Mindfuck-Moment im Kino gewesen sein.
Ey, ich wünschte da muss ich ganz kurz reingrätschen, sorry. Ne? Ich wünschte mir wirklich, ich wäre so ein Nerd wie jetzt, aber vor 40 Jahren so. Weil stell mal vor, du gehst so ins Kino, du guckst die Terminator 2 an und keiner hat dich gespoilert. Und dann checkst du erstmal so, dass der auf einmal die Seiten gewechselt hat. Weil heutzutage, das ist ein Moment, den kannst du leider nicht mehr erleben, weil das weiß jeder. Meine Schwester saß heute Morgen am Frühstückstisch, die hat noch nie einen Terminator-Film gesehen und meint so, aber ist Arnold nicht irgendwann auf einmal gut? So, es weiß jeder. Mhm. Aber ey, diese eine Szene da, wo Sarah Connor durch die Klapsmühle, durch die Anstalt rennt und auf einmal steht Arnie vor ihr und so richtig so auf den Fersen bremst und auf die Fresse faked.
Ja.
Ey, wie geil muss dieser Moment damals im Kino gewirkt haben. Wie geil.
Ja, ich hab dieses Erlebnis nicht gehabt, weil ich habe den zweiten auch zum ersten Mal, also als erstes gesehen und dann erst den ersten.
Ja.
Deshalb hat mich das nie so richtig, wir haben auch gestern darüber gesprochen, angeblich ist das Marketing auch so drauf ausgelegt gewesen, ne? Dass es nicht bekannt war, dass Arnold hier den Good Guy spielt und nicht andersrum, nicht die mordende Killermaschine ist. Genau.
Das ist schon ein geiler Twist, damals bestimmt gewesen.
Ja, aber auch weil wir es jetzt eben nochmal mit der Sexszene hatten und der Musik, ich muss auch sagen, das hat bei mir wieder, ich habe ja auch völlig vergessen, dass die Musik von Brad Fiedel, mit anderen Instrumenten im zweiten Teil, ich finde sie da nochmal ein bisschen emotionaler, aber die Melodie an sich, ne, und hier sind es ja eher so die 80er Synthi-Sounds, Hat trotzdem bei mir funktioniert, muss ich sagen. Auch so die Szene zwischen Kyle und Sarah, wie sie dann so sich annähern und die Musik so ganz leicht im Hintergrund läuft, finde ich wunderschön.
Ja, da also verwandelt sich halt der Sinti plötzlich in ein Klavier, ne? Das fand ich auch ganz cool.
Ja. Das gefiel mir wirklich sehr gut. Ja. Und ich würde auch sagen, die Sexszene ist von der Ästhetik her sehr, hat mich sehr an die Sexszene in Titanic erinnert, tatsächlich so.
Fand ich auch findest sehr du, schön. Also ich finde, du, also dieser Score, ne, dieses Terminator-Theme, wenn man das so nennen möchte, ne, das finde ich natürlich absolut gut gelungen und episch und da kriegst du wirklich Gänsehaut.
Ja.
Was ich eben auch gesagt habe mit den sozusagen den ganzen ganzen Zitaten bei Slasher-Filmen. Ich finde, das wird so ein bisschen nachher so ein bisschen beliebig, diese MIDI-Sounds, die dann auf so einem Synthesizer dann so dahin dümpeln. Also die erste halbe Stunde ist sowieso, finde ich, das Beste am Film und dann vielleicht noch die letzten 20 Minuten mittendrin diese Action-Sequenzen begleitet von diesen MIDI-Sounds, ich weiß nicht. Also fand ich eher nervig.
Bis zum Tech-Noir-Club, ne? Also genau. Was danach kommt, ist so ein bisschen. Ich habe auch so das Gefühl, also diese Rückblende, die ist auch so ein bisschen zu lang teilweise. Habe ich so das Gefühl, dass das vielleicht so, es fühlt sich ein bisschen wie so ein Lückenfüller an, dass Cameron vielleicht auch nicht so ganz genau wusste, was schreibt er jetzt hier rein in diese Phase, wo sie sich ja dann unter dieser Brücke verstecken und so, ne? Und dann kommt es halt eben zu dieser Rückblende, die ja auch wichtig ist für die Story, weil da kommt ja dann auch das mit dem Foto und so, aber ich sehe das ähnlich.
Sagen wir mal ehrlich, dass Cameron keine Ahnung hat, was er mit Figuren anstellen soll, ist spätestens seit Avatar Fire and Ash sollte jedem evident geworden sein. So, ganz ehrlich. Also. Just saying, ey. Das war schon immer sein Problem irgendwie.
Drehbuch. Ja, wobei der Film, also Fire and Ash ist halt das voll mit irgendwelchen Figuren auch, ne? Da sind ja 100 auch, also.
Ja, mit keiner einzigen weiß er, was er machen soll.
Das ist das Problem. Ja. Ja, ich erinnere mich, wir hatten das Thema. Ja.
Aber sonst, ich dachte es mir auch, ich fange nochmal von vorne an, ich dachte mir auch.
Aber ganz kurz, nur ganz kurz ein Satz noch wegen Maschinenästhetik und so, du hast es ja selber eben angesprochen, das sehe ich ja auch in Avatar, da spiegelt sich das ja auch wieder, ne? mit diesen Mech-Robotern, Leute drin sitzen, alles sieht sehr realistisch aus, auch so die Militärdarstellung und so, ne? Also die Militärästhetik, sage ich mal, ich finde, das ist eine sehr oder relativ realistische Darstellung. Ich habe dich unterbrochen.
Was ist eine Realität? Sind wir jetzt bei Avatar plötzlich angekommen oder sind wir noch bei Terminator? Ich weiß
nicht. Wir sind bei Terminator. Genau. Er liebt es halt einfach, irgendwelche Raumschiffe und sonstigen Maschinen zu zeigen.
Ja, ich finde auch, ich finde auch, das ist so die andere Frage. Da wird irgendwie so ein nackter Bodybuilder taucht da in L.A. auf. Da wird nicht großartig nachgefragt, warum der ist. Okay, also diese Punks, auch Punks natürlich richtig geil mit Bill Paxton und Brian Thompson.
Ja, Mann.
Habe ich natürlich auch geliebt. Ich hatte das vergessen, dass die da mitspielen. Und ihm ja dann eben auch diese Line irgendwie geben, die er nachher in sein Repertoire irgendwie übernimmt mit Auswahltexten wie in so einem Rollenspiel und dann die Line von dem Punk gegenüber seinem Hausmeister auswählt mit irgendwie Fuck off. Und was er da bei dem Punk gehört hat, okay, jedenfalls du hast diesen muskulösen Schwarzenegger, der aber ja auch, wo der Körper auch schon ganz anders aussieht, also wie auch eine Maschine aussieht, gegenüber Kyle Reese, der ja dann sich sofort irgendwie anziehen muss. Schwarzenegger, glaube ich, oder der Terminator würde, glaube ich, auch einfach nackt rumlaufen, wenn er nicht damit komisch auffallen würde. Und ich finde aber, das fand ich sehr stark, ich finde aber, dass du quasi, wenn er natürlich seine Haut dann verliert, nochmal, also dann ist irgendwie klar, okay, also ich habe diese Verbindung zwischen diesem Roboter und diesem Fleischpappe, die da drumherum ist, also jetzt innerdiegetisch, ne? Also das ist ja sozusagen, wir haben ja früher Gummimasken drauf gemacht und die Gummimasken haben nicht so gut funktioniert, deswegen hat dann die Terminator irgendwann so Fleisch entwickelt, so, sonst würde ich die sofort erkennen. Ich habe das gut, ich habe das geglaubt und es hat der Film mir glaubhaft rübergebracht, mhm, und auch, dass das quasi das glaubhafte Innere ist, das fand ich dann sehr schön, wo groß gezeigt an vielen Stellen, ob das jetzt mit dieser Animatronic-Teile war. Das fand ich sehr, also die Details von diesem Terminator-Roboter, die fand ich sehr stark, und haben auch das für mich nochmal anders eingeordnet und bedrohlicher gemacht, sozusagen. Ja,
ja, wir hatten es ja eben kurz angeschnitten, wenn es nach James Cameron gegangen wäre, dann gäbe es ja diesen körperlichen Unterschied gar nicht. Also dass Arnold Schwarzeneggers Überzeugungskraft ist es ja zu verdanken, dass er die Rolle der jagenden Killermaschine eingenommen hat. Mhm. Ursprünglich war er ja als Kyle Reese geplant, ne, von Camerons Seite aus. Und Lance, also ich weiß jetzt nicht, welcher Quelle man eher glauben kann. Arnold Schwarzenegger hat in seiner Netflix-Dokumentation, wenn ich mich richtig erinnere, hat er davon gesprochen, dass O.J. Simpson der Hauptkandidat für den T-800 war. James Cameron spricht immer davon, dass es Lance Henriksen war, also der, den wir eben schon genannt haben. Der vielen ist er auch bekannt als der Android Bishop aus Aliens. Mhm. Ne?
Genau, wo er dann endlich einen Android spielt, ja. Mhm.
Wo er dann endlich ein Android spielt, das stimmt. Das heißt, Aliens war aber vor Terminator.
Ach so, ja, richtig. Nee. Ja, ja.
Oder?
Nee, Aliens nein, war nein, vor nein. Terminator. Alien 1 ist
Alien vor war vor Terminator, aber Aliens
ja.
nicht genau.
Ja.
Aliens genau, ja. ist
von 86.
86, Entschuldigung, ja, genau. Ihr habt recht. Genau, und O.J. Simpson, also das wäre natürlich so rückblickend sehr kontrovers geworden im Zweifel, ne? und was ich auch noch interessant fand, Jürgen Prochnow wohl als Terminator, aber ja, wie gesagt, Arnold Schwarzenegger hat wohl bei einem 1:1 Gespräch Cameron davon überzeugt, dass er gerne diese Maschine spielen würde und dass er auch schon einen klaren Plan davon hat, und ich finde auch hier in der nochmal so im Kino Umfeld sich das nochmal so, weißt du, so, das ist ja, okay, er spielt halt so einen wortkargen Roboter irgendwie, ne, der sich halt so steif bewegt, und aber da gehört ja viel mehr dazu. Das ist halt richtig Schauspiel, was der da macht. Und nicht einfach durch die Gegend marschieren, brachial aussehen und wenig sprechen, ne? Also, das ist schon, man muss schon eine gewisse Überzeugungskraft mitbringen, und ich finde, ich habe mir das hier jetzt gestern ja auch nochmal genau angeguckt, so, und das hat mich schon überzeugt. Also ich finde, also
ist da, es so? Da... Ist es
ja,
so,
also
das Schauspiel, da, also... Da, ja, okay.
Also das ist ja nicht einfach so, ich stelle mich da jetzt ins Bild rein, weißt du, so, und verzieh keine Miene, ne? Sondern ich denke, da ist schon viel mit Atmung, mit Bewegung, wie bewege ich meinen Kopf und so. Da hat sich Arnold Schwarzenegger anscheinend wirklich viel bei gedacht, ne? Oder antrainiert oder eine gewisse Disziplin mitgebracht. Robert Patrick hat ja über seine Rolle des T-1000, da gibt es ja auch ein nettes Detail, er hat sich ja, um durch das Schauspiel mehr so zu unterschreiben, dass er eine Maschine ist, also er hat sich selber ja beigebracht zu sprinten, ohne dabei offensichtlich zu atmen.
Und zu blinzeln und so.
Und zu blinzeln, das ist auch so ein Ding. Ja. Ich habe jetzt nicht bei Arnold drauf geachtet, wie viel er blinzelt, ob er blinzelt.
Aber ich bin da auch eher bei Matze, muss ich sagen. Weil ich glaube, das kann schon extrem albern aussehen, wenn du versuchst, sowas zu machen.
Genau.
Und bei ihm wirkt es halt nicht albern, sondern schon eher bedrohlich.
Es gab halt so ein paar Einzelszenen, das waren nur kleine Momente mit so Kopfbewegungen, wo ich mir so dachte, ah krass, ne, das ist schon, ist auch wieder so ein, also das zahlt mehr so auf die Immersion ein, darauf ein, dass ich mehr das Gefühl habe, der Typ ist eher eine Maschine als ein Mensch. auch so, zum Schluss betreten sie ja diese Fabrik und diese ganzen Roboterarme, die da drin sind, ne? So Fabrikroboterarme, die drehen sich einmal so ein, da gibt es so eine kleine Montage, ne? Dass der Terminator da reingeht und er sieht diese ganzen Maschinen und das wirkt auf mich auch so ein bisschen, diese Sequenz, dieses Schuss-Gegenschuss-Ding zwischen Endoskelett und diesen Robotern, die da an diesen Fließbändern stehen, wirkt das auf mich ja auch so ein bisschen wie, okay, der ist hier unter Gleichgesinnten in dieser Fabrik. Also die Maschine, die related mehr mit den anderen Maschinen da drin, ne, als oder aber man könnte sagen, die Maschinen reagieren auf den T-800, der die Fabrik betritt, ne? Wobei ja, das jetzt auch weniger mit Arnold zu tun hat, da sind ja nur noch Special Effects im ja, also ab einem bestimmten Zeitpunkt siehst du ja Arnold einfach nicht mehr, ne? Ja.
Gut, ja, ich muss sagen, also ich bin da schon dabei, dass der als Maschine wirkt. Die Frage ist natürlich, ist das absichtlich, ist das gutes Schauspiel oder ist das einfach von einem Typen, der zu der Zeit einfach auf der Bühne stand und gepostet hat? Ne?
Das er hat war ja Conan, er hat ja Conan schon abgedreht.
Er hatte, ne? Conan schon abgedreht, das stimmt, und er hatte auch Hercules in New York schon abgedreht. und wer den aber die Frage kennt, eine große Empfehlung von mir an dieser Stelle, wie er mit dem Bär im Central Park kämpft. beste Szene der Filmgeschichte. Genau, aber in Conan hat er jetzt auch nicht. Ich meine, hier hat er ja, ich weiß nicht, glaube ich, irgendwie 70 Sätze, das war's in dem ganzen Film. Aber, also ich habe, also warum nimmt man denn, mal andersrum, warum nimmst du denn jemand, der Terminator kann ja andere Stimmen, ja, so, das sehen wir ja in dem ersten Teil, sehen wir im zweiten, aber sehen wir hier auch, er imitiert ja andere Stimmen.
Geile Szene,
so, und wenn er seine eigene Stimme dann nimmt, dann redet die mit dem österreichischen Akzent, also jetzt im Englischen, ne, also wie irritierend, das ist ja irgendwie super irritierend. Warum hat man da nicht, also im Deutschen ist es natürlich dann synchronisiert worden, dass diese Irritation natürlich an der Stelle irgendwie rausnimmt. Aber die Frage ist ja, ob du quasi sagst, ja, das ist eigentlich spannend, weil die Stimme ein bisschen sozusagen noch die Distanz zu den Menschen herstellt. Und das Roboterhafte, genau wie jetzt die Erscheinung von Schwarzenegger, die Distanz herstellt und eben seine Haltung auch, also seine ganze Bewegung. Aber ich weiß nicht, ob er das einfach durch Schwarzenegger-Sein mitbringt und nicht, dass das Teil seines guten Schauspiels ist. Also in späteren Filmen, ich bin ja großer Fan von Running Man und Total Recall, die ja auch psychologisch nochmal anders funktionieren, macht er das, glaube ich, schon nochmal deutlich mehr und auch in Terminator 2. Ich glaube, hier spielt er, also für mich hat er einfach halt gesagt, ja, ich spiele halt ein Muskelpaket, das kann ich ja, das habe ich ja beruflich gemacht eine Zeit lang.
Also zumindest Arnold Schwarzenegger, er muss sich ja genau überlegt haben, das war ja für ihn zu Beginn seiner Karriere der nächste Karrierestep. Und er muss ja sehr davon überzeugt gewesen sein, ich kann, also theoretisch wäre ja schauspielerisch, wäre ja die Rolle des Kyle für ihn besser gewesen. So, erstmal, ne? Aber er muss ja selber davon überzeugt gewesen sein, nee, ich will lieber diesen Roboter spielen. Also entweder hat er sich diese Rolle des Kyle nicht zugetraut und es geschafft, James Cameron davon überzeugen, lass mich lieber die Killermaschine sein, ne? Und statt andersrum, ja. Und aber du meinst jetzt quasi die reine, also dass das gar nicht so viel subtiles Schauspiel ist als Killermaschine, sondern die reine Arnold Schwarzenegger-Präsenz, die da das mehr so überlagert.
Nee, das ist halt schon, also das, ob er jetzt, also es sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, ob er jetzt sozusagen, wie er sich das überlegt oder nicht, oder ob du jemand halt typecastest oder ob du, also ich glaube, vielleicht hätte er es ja auch gekonnt. Also ich finde, Schwarzenegger ist ein guter Schauspieler, ich will das nicht hier falsch verstanden wissen. Und der hat später auch gezeigt, dass er das kann. Ich weiß nur nicht, ob er in dem Moment gesagt hat, ich versuche jetzt einfach mal einen stumpfen Klotz zu spielen. Oder gesagt hat, naja, ich rufe, also auf der Bühne zu bodybuilden ist ja auch Schauspiel. Er steht ja nicht morgens auf und macht sich so sein Müsli, indem er sein Bizeps anspannt. Ne? So, das ist ja auch Show, aber quasi eher das abgerufen hat, als er sozusagen oder seine Vorstellung von der Maschine abgerufen hat und die das quasi er selbst ist. Aber das ist so ein bisschen, also ich fand einfach nur dieses, wie da dieser Bodybuilder da am Anfang ankommt. Es hat einfach, und auch so diese Kritik der Punks natürlich an diesem ganzen so ein bisschen körperbetonten, homophilen, was auch immer, Aspekt, also die finden das ja auch super weird. Also die Punks in der Zeit sind ja auch nicht coole Punks, das sind ja auch Kriminelle sozusagen. Ja. Ne? Das ist ja, Punks in amerikanischen Filmen sind ja eher Kriminelle als so Sympathieträger.
Die sehen ihn da ankommen und wollen ihn wahrscheinlich eher abstechen, als ein Sit-in mit ihm zu haben und einen zu kiffen oder so. aber das, also ich meine, da muss schon viel Hirnschmalz reingeflossen sein. Die müssen da viel, also auch an einzelnen Drehbuchaspekten gefeilt haben. Hier gibt es ja auch die berühmte Geschichte dazu, dass das bekannte I'll be back, dass Arnold Schwarzenegger das ja auch anders irgendwie sagen wollte, ne? Er hat das, also es steht ja wohl I'll be back im Drehbuch.
Nee, I will be back steht wohl im Drehbuch und er konnte halt nicht richtig aussprechen und hat es dann einfach so ausgesprochen, also das, keine Ahnung, so ausgesprochen, wie er es dann aussprechen kann und man dann gesagt hat, ja gut, dann lass mal das jetzt so. Ja. Und er I will be back hätte sagen müssen, aber das sich noch bescheuerter angehört hätte. Ja. Und dann hat er es so gesagt. ihr hattet vorhin kurz über die Harlan Ellison-Geschichte geredet. Ich weiß nicht, die sind natürlich, also aufmerksam, das ist natürlich auch was man zum Teil natürlich auch weiß über den Film. Können wir natürlich auch gleich nochmal eingehen, aber bei den Klamotten, ich muss einfach kurz auf diese Hose eingehen.
Wessen?
Die Hose von Kyle Reese. Also.
Achso, die er den Penner klaut.
Ja, die er dem Penner klaut. So. Dem Penner, der auf dem Boden liegt, sich eingepisst hat, sehr wahrscheinlich, oder auf dem Boden wohnt. Und diese Hose hat er den kompletten Film an. Ja? Und er hat die auch in der Sexszene mit Sarah Connor an. Und es gibt keinen Moment, wo sie sagt, so, Alter, du stinkst. Du stinkst erstmal. Ja, ich meine, er holt sich dann wenigstens diesen Mantel, den holt er sich ja dann wenigstens im Kaufhaus und die Schuhe. Irgendwann kriegt er auch noch ein Hemd, wo auch immer er das her hat, das wissen wir nicht, weil er erst den Mantel zieht er über seinen blanken Oberkörper und irgendwann hat er auch noch ein Hemd an, I don't know.
Eine Schrotflinte da drin.
Genau, aber die Hose hat er ja die ganze Zeit an und die muss ja mockern. Also
man kann die Hose riechen.
Ja, und ich denke mir halt, dass sich da Sarah nicht beschwert. Mhm. Und natürlich, weil die Hose ja, also finde ich, das ist ein kompletter Anschlussfehler. Wir denken, also ihr könnt doch nicht von dem Penner ihm die Hose anziehen lassen und dann nicht darüber diskutieren, nicht darüber sprechen, dass er eine stinkende Hose einfach die ganze Zeit an, die auch so Flecken, so aufgemalte Flecken auch hat. Ja. Und das hat mich die komplette Zeit irritiert. Ich dachte, geil, der hat ja immer noch die Hose an. Ja. Aber das muss ich loswerden, weil mich das echt so sehr irritiert hat die ganze Zeit.
Gegen Ende des Films denke ich mir noch so, okay, jetzt am Anfang ist es so alles so ein bisschen übergeworfen an Klamotten und gegen Ende dachte ich mir noch so, okay, cool eigentlich, sieht sehr stylisch aus. Genauso wie Arnold Schwarzenegger ja auch, ne, der hier so zwei doch sehr ikonografische oder ikonische Looks hat, würde ich sagen, ne? Zu Beginn eben sein erstes Outfit und dann nachdem im Technoir-Club, nachdem sie da die erste Auseinandersetzung miteinander haben, danach wirkt er ja auch so ein bisschen, da ist die Frisur schon ein bisschen zerzauselt, da wirkt er ja auch so ein bisschen wahnsinniger, wenn er da durch die Stadt fährt und seine Blicke und so, ne? Da ist das schon so ein bisschen wie der Psychokiller auf der Jagd, aber trotzdem mit dieser Subtilität, ne? Mit diesem er macht es schon sehr feinfühlig, würde ich sagen. Gar nicht so.
Was macht er feinfühlig?
Ja, so diese Blicke, die er dann so, hat, diesen Wahnsinn in seinen Augen, würde ich sagen, ne? Ich weiß nicht, ob ich mich bei der Stelle auch zu dir umgedreht habe und gesagt habe, guck mal, da sieht er schon anders aus irgendwie, ne? Dadurch, dass die Frisur schon ein bisschen anders sitzt und seine Augen. Ich glaube, da haben sie auch ein bisschen was mit Make-up gemacht und das hat Arnold Schwarzenegger schon geholfen. Also das war schon so ein, da wirkt es, am Anfang ist er noch sehr die geleckte Maschine, die sehr kalt vorgeht und danach merkt er, okay, es ist mehr Widerstand, mit dem er zu rechnen hat. Ist er ja auch schon zum ersten Mal auf Kyle getroffen. Und ich denke, auch so eine Maschine zieht dann die Schlüsse da raus. Ne? Also nicht zuletzt, klar, wir haben immer irgendwie Verweise auf Terminator 2, aber durch Terminator 2 lernen wir ja auch mehr über diese Maschinen. Und wir wissen ja auch, dass durch Terminator 2, dass so ein T-800 imstande ist, sich mit einem Humanoiden zu unterhalten, mit einem menschlichen Organismus, sich zu unterhalten und auch so Dinge zu lernen und zu verstehen, ne? Und auch so Zusammenhänge. Also, dass da ja auch so eine, es ist ja nicht nur eine kalte.
Nee, genau, das habe ich ja eben auch mit dem Packern gesagt. Ja. Also, er hat ja von seinem Vermieter, er überlegt ja, in diesem In-Display, Augen-Display, was wir dann auch manchmal sehen, was übrigens auch kleiner, also habe ich auch nur mir angelesen, wohl eine Software ist, die damals kurz nach dem Film rauskam, das heißt, die lag zum Filmbeginn auch schon den Leuten vor, so eine Buchhaltungssoftware für Apple, die über so eine Zeitschrift veröffentlicht wurde. Und die hat man hier als Display, das also für Apple II Computer damals ganz, ganz neu noch irgendwie einen Code geschrieben und den hat man hier als Display Text eingesetzt von diesem HUD Display. Aber er lernt ja eben auch von den Punkern zum Beispiel eben diesen Spruch, den er dann bei dem Vermieter einsetzen kann. Wie muss ich denn agieren in dieser Zeit? Und wenn ich jetzt irgendwas Komisches sage, dann und der Vermieter sagt ja so, oh ja, okay, sounds legit. Und also sagt er nicht, aber guckt so, ja, okay. Und geht dann weg, weil er halt was von einem Menschen hört. Und wenn er gesagt hätte, ich muss hier noch länger sein, dann hätte der Vermieter wahrscheinlich irgendwie Verdacht geschöpft. Und dementsprechend genau, also das haben wir ja hier auch. Wir sehen ja auch, dass er hier Sachen lernt. Genau, wenn er das bei dem Polizeirevier und dann kommt ja eben dieses ikonische I'll be back. Dann scannt er ja auch erstmal. Wir wissen nicht, was er macht, aber er guckt ja dann die ganze Zeit so rum und guckt sich so dieses Fenster an. Wir wissen nicht genau, was seine Beweggründe sind, aber offensichtlich ist das zu gepanzert, dass er da jetzt einfach durch kann und sagt, okay, ich komme wieder, geht weg und fährt dann halt mit dem Auto einfach rein. Also du hast eben da genau die Sachen, dass er eben lernt und mit den Sachen irgendwie umgehen kann. Ja.
Das finde ich aber auch geil, dass sie das im zweiten Teil nochmal wieder aufgegriffen haben. Weil er lernt ja dann noch mehr über Umgangsformen und so von John Connor. So von wegen, lächel doch mal.
Ja, aber der T-1000 ja auch. Und er ist ja die kalte Killermaschine und ich finde bei ihm, er macht das teilweise sogar noch einen Ticken besser als Arnold im ersten Teil. Also dieses wie ein Mensch zu agieren, ne? Wie ein Mensch sich zu verhalten, nicht aufzufallen, genau, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Ich glaube aber auch ehrlicherweise, dass Cameron in den Jahren dazwischen einfach viel Zeit hatte, sich das Ganze nochmal so ein bisschen mehr im Kopf auszumalen, wie er da die Welt aussehen lassen möchte und gestalten möchte und so.
Die Spielregeln festzulegen.
Ja, genau.
Ne? So ein bisschen. Das,
und ich finde,
und das ist ihm,
ja, genau. Und ich finde, ob schon er das jetzt meiner Meinung nach erwiesenermaßen nicht sein Take war hier, also nichts von wegen Autorenfilm. Ich denke mal, der wird sich da schon ordentlich bedient haben an den Serien-Episoden von Outer Limits, die ich leider nicht gesehen habe. Ich habe es jetzt vorher nicht mehr geschafft, sonst hätte ich da sehr gerne mal reingeguckt, um mir die Stoffe davon Harlan Ellison anzugucken. Aber ich finde, er hat da schon was Geiles draus gemacht. Ob schon ich sagen muss, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Terminator heute das wäre, was es ist, wenn der zweite Teil nicht so abartig geil wäre.
Ja, der hat auf jeden Fall sein, zu Recht sein Standing in der Popkultur. Jetzt nochmal, wir gehen schon Richtung Ende jetzt, aber trotzdem mal die Frage, habt ihr eine Lieblingsszene hier so im Terminator 1?
Ob wir eine Lieblingsszene haben?
Ja, ja, ich welche? Eine, also meine Lieblingsszene ist auf jeden Fall die, Sarah Connor ist im Polizeirevier. Mhm. Und dann hast du die, also das ist übrigens noch eine andere Frage, warum immer, also das ist, vielleicht, wenn wir jetzt hier die Zeit zum Ende ist, aber also ich habe da ja noch tausend Sachen, warum diese, also die Polizei spielt ja immer, sozusagen wird immer sehr schnell mit den, also die Terminator nehmen sich dann immer die Polizei an, um dann sozusagen zu agieren, das ist ja auch spannend, also weil es sagt ja auch was über Amerika, dass die halt quasi am wenigsten in Frage gestellt werden, aber das ist eine andere Geschichte.
Meinst du die Identität anzunehmen?
Ja, die Identität oder Polizeiautos zu fahren und also sie fahren ja in beiden, also ich meine klar, Terminator 2 ist eh meiner Meinung nach zu 90% ein Remake vom ersten, aber nur besser. Genau, die, egal jetzt, also die Polizisten und Sarah Connor ist im Polizeirevier und soll irgendwie da, naja, ist da, sie sind hier irgendwie in Sicherheit. In Schutzhaft genommen, so ungefähr. Und er sagt dann, also der Polizist, der ja auch, oh Gott, wie heißt er denn schnell? Ist das William Wisher?
Ach so, jetzt der, okay, nicht, weiß nicht,
genau, egal, auf jeden Fall, der Polizist, nee, nee, es ist nicht William Wisher, es ist der andere, ist egal. Jedenfalls, der sagt so, ja, legen Sie sich hier auf die Couch.
Das ist Traxler.
Genau. Die ist gemütlicher als sie, oder sie sieht nicht so aus, aber die ist sehr gemütlich. Mhm. Fand ich einfach super geil, weil ich einfach dachte so, ja genau, weil die nämlich die ganze Zeit drauf pennt. Also das ist das legt es ja nah sozusagen.
Muss also, es ja wissen, ja.
Genau, er muss es ja wissen, sie glauben gar nicht, wie oft ich schon auf dieser Couch gepennt habe. fand ich sehr schön. Auch wenn es der, genau, und ich mag die Sachen in diesem Tech-Noir-Club gerne, wo ja auch eine Band irgendwie dann, also da er auch spielt oder dann ein Lied kommt, dann nie wieder Bekanntheit gehabt hat, also in so einem Score. Aber diese ganzen Sachen in dem Tech-Noir-Club fand ich irgendwie auch ganz cool, auch dass der Club so heißt und so. Das fand ich, das sind so ein bisschen meine zwei Highlights gewesen. Was also neben den offensichtlichen Sachen, ne? So.
Ja, ja. I'll be back. Soll ich anfangen, Matze, oder möchtest du anfangen?
So deine Lieblingsszene?
Ja.
Ja, hau raus.
Also ich muss dazu sagen, der Kontext dazu ist, dass ich ein bisschen positiv, sag ich mal, überrascht war davon, wie konsequent er sich durch den Film mäht. So, also Menschenleben sind da ja gar nichts wert. Also ich war schon so ein bisschen, oh krass, okay, er klopft an die Tür und fragt Sarah Connor, ja, und knallt sie direkt ab. Das gipfelte für mich halt so ein bisschen in der Szene, in der er in die Wohnung kommt und Ginger und ihr Freund da gerade rummachen. Ja. Und sie hat Musik auf dem Ohr und schmiert ein Sandwich und der andere, ihr Freund, wird da völlig auseinandergenommen. Das hat mir gut gefallen. Ne?
Er wehrt sich wenigstens noch, ja.
Ja.
Aber
er war ja kein Lappen, ne, aber.
Ja, die erste Terminator, die erste Sarah Connor, das ist schon. Also, jetzt, wo ich gerade, da kriege ich auch ein bisschen Gänsehaut, wie er so die Tür auftritt.
Jo.
Und dann so reinkommt und diese Waffe zieht und sein Blick, also das ist schon.
Er schießt ihr einfach stumpf in den Kopf.
Er schießt ihr stumpf in den Kopf, aber ich meine so seinen Gegenschuss dazu, ne? Jo. Wie er dann auch seine Waffe, das macht er ja im Tech-Noir, ist diese Szene ja auch so ein bisschen gespiegelt. Ja. Er zieht ja dann immer die Waffe mit diesem Laserpointer und entsichert die ja dann so, ne? Zieht dann so an diesem, wie heißt das da oben, dieses. Ne, ich weiß nicht, ob er sie entsichert oder durchlädt oder was.
Er lädt sie durch, ja.
Am Schlitten zieht er, genau, ja. Also ich finde das in Zeitlupe immer sehr geil, irgendwie. Gefiel mir auch jetzt auf der großen Leinwand richtig gut mit der Musik, Zeitlupe, auch im Tech-Noir-Club, ne, wenn sie sich da so runterbückt, was der Spors eben gesagt hat, und er läuft vorbei und so, das ist schon sehr atmosphärisch gut gemacht.
So eine Aufnahme gibt es im zweiten Teil auch wieder, oder? Da gibt es auch irgendwann mal.
Ah ja,
lädt er da auch eine Waffe in Slow-Mo? In der Anstalt, oder?
Ja, nee, aber dieses Vorbeilaufen und Suchen, das macht der T-1000, glaube ich, in dieser Spielothek, in diesem Spielclub, wo der
Connor mit seinem Kumpel... Ich meine die Szene, wo Arnold das erste Mal in der Anstalt auftaucht und nach Sarah Connor sucht.
Oh, das weiß ich
da nicht. Da ist es, meine ich, auch in Slow-Mo.
Ich bin mir in Slow-Mo, in Slow-Mo treffen der T-1000 und Arnie in diesem Gang aufeinander, genau. Wo er dann langläuft und die Rosen fallen runter.
Das
und
auch,
er zieht diese Schrotflinte aus diesem Rosenkasten. Ja. Auch großartig. Aber meine Lieblingsszene hier tatsächlich in dem Film, weil ich sie auch so ein bisschen, das ist auch so die einzige, wo man mal so ein Schmunzler auch drauf hat, ist vielleicht, wo er die Waffen kaufen geht, oder also in Anführungszeichen Mann. Kaufen. Und dann fragt er ja auch noch so, okay, ich brauche auch noch irgendwie hier die Plasma Gun 112. Und der Typ sagt halt auch so, nur was sie hier in der Auslage sehen irgendwie, ne? Also mehr habe ich nicht da. Ja, und er fragt ja auch, also er wundert sich ja noch nicht mal, was meint er denn da für eine Knarre, sondern er sagt nur, das, was du hier siehst, Mann. Und die Szene mag ich eigentlich ganz gerne. Mochte ich auch schon irgendwie so als Jugendlicher. Ich weiß auch nicht warum so, ne? Die ist sehr.
Wobei ich aber auch, also stumpf. Da haben mich auch zwei Sachen genervt. Das eine ist, dass, das ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen eine Diskussion an vielen Stellen. So, warum weiß der die Killermaschine nicht über die gegenwärtigen Waffenbescheid in der Zeit, in der sie zurückreist, aber okay, weil ja dann irgendwie alles, das ganze Gedächtnis der Welt gelöscht wurde durch die große Atomexplosion, okay. Mhm. Dann will er die haben, will aber offensichtlich keine andere haben, also fragt er nicht nach anderen, sondern nur nach der, okay. Aber dass dieser Waffentyp, also klar, die sind einiges gewohnt, aber da kommt jetzt ein riesengroßer Typ mit einer Lederjacke rein, der sich hier eine Waffe nach der anderen auf den Tisch legt. Ich habe meine Munition auch auf dem Tresen liegen. Mhm. Und ja, weißt du was, ich drehe mich jetzt einfach mal kurz um und hole mal ein paar Sachen aus dem Regal. Weil ich bin, es ist ja total absurd, dass der eventuell die Schrotflinte mit der Schrotflintenmunition, die hier auf dem Tisch liegt, auch laden könnte. Also das fand ich, wo ich mir dachte, okay, wie naiv waren denn Waffenladenbesitzer in den 80ern?
Aber ich glaube, da muss so ein bisschen dieses Suspension of Disbelief, das ist glaube ich, ne, kommt öfters mal zum Zuge, dass man da so ein bisschen, ich glaube, da muss man ein bisschen drüber hinwegsehen. Das ist einfach so Filmlogik.
Ja,
oder?
Ich glaube auch, ja.
Ja, klar, aber mich nervt schon, das. Ja. Also ich das ist dann vielleicht Filmlogik, aber das kann man auch gut machen. Also man kann auch, man kann auch die Sachen so aufbauen, dass sie dann.
Dass es realistischer wird. Ja. Also ich glaube auch heutzutage hast du ja in so Waffengeschäften in den USA sind ja auch immer Securities drin. Also die stehen dann da am Eingang oder wo auch immer, ne? Der Niklas wird es wissen. Der macht ja ständig seine Waffenladenbesuche dann, wenn er.
Ich habe nichts anderes gemacht.
Ja, nur rumgeballert und Knarren gekauft. Ja. Nein, Quatsch. Ich wollte es gerade sagen, also wir hatten ja gestern auch über Last Action Hero gesprochen und da wird ja dann gerade mit diesen Dingen ja auch gespielt, mit Suspension of Disbelief und so einem Zeug. Oh, die Waffe ist leer geschossen. Also du siehst ihn ja hier im Film auch nie nachladen so richtig, ne? Oder gefühlt siehst du ihn nie nachladen, würde ich sagen.
Ja, nur
also
dass in Last Action Hero das halt extra ausgestellt wird, sozusagen. Da wird ja genau, ausgestellt, genau. Ne? Und das kann man ja trotzdem kritisieren.
Ja.
Und also auch, dass diese Rohrbomben, die er da baut.
Das sind halt Rauchgranaten.
Die
ne?
sind manchmal, je nachdem, manchmal sind sie Rauchgranaten, wenn ich sie vor das Motorrad werfe, aber wenn ich sie dann an der anderen Stelle unter den Bagger mache, dann haut's das ganze Ding in die Luft. Mhm. Oder wenn ich es bei ihm in die Hüfte, also das ist dann immer je nach Einsatz, ist die Explosionskraft dieser Dinger auch unterschiedlich.
Ja. Ja.
War alles geplant, hallo.
ja. Hat jeder von uns doch noch trotzdem so seine eigene Lieblingsszene in dem Film. Also ich muss sagen, ich habe sehr viel Spaß gehabt mit dem Kinobesuch. Jetzt halt so die Große Frage zum Schluss, ist denn der Film gut gealtert? Ich weiß nicht, Niklas, du hast hier drunter noch einen Punkt hinzugefügt.
Ja, also das ist jetzt kein Thema, was ich nur vertiefen wollte. Es ist mir nur gestern beim Gucken immer mal wieder aufgefallen, dass Terminator so für mich diese klassisch, heutzutage vielleicht sogar toxisch-männliche Welteroberungsfantasie ist. Ja, das wird natürlich mit Muskelkraft und mit Geballer geregelt. Und auf der anderen Seite musste ich dann immer wieder an Ex Machina denken, der für mich irgendwie so ein bisschen der Gegenentwurf dazu ist, weil es da eher auf eine sensibel, empathische Art und Weise passiert durch einen weiblichen Androiden oder eine Androidin, die sich halt nicht ihre körperliche Überlegenheit zunutze macht, sondern eher das Manipulieren des männlichen Wesens. Das fand ich schon immer sehr spannend, diesen Kontrast da zwischen beiden Modellen.
Also Welteroberung oder Weltrettung? Also ich...
Naja, also die Menschheit war ja kurz vorm Aussterben, dadurch, dass die KI sie vernichtet hätte. Das ist dann eher so eine Welteroberung. Macht an sich
reißen. Wo jetzt bei Ex Machina?
Bei Terminator,
ja.
Ja, bis John Connor kam.
Ach so, meinst du, okay.
Ja, und bei Ex Machina, das finde ich ja gerade das Spannende an dem Film, da wird ja eher so darüber nachgedacht, was passiert denn wirklich mit der Menschheit, wenn die KI mal checkt, was Gefühle sind und was die uns bedeuten und wie sie funktionieren und was sie erreichen kann, wenn sie uns gegeneinander ausspielt. Nichts anderes passiert ja in diesem Film. Das ist so ein bisschen dieser Take, wie würde es ein klassischer Mann machen oder wie würde es halt eine Frau machen?
Ja, das finde ich
spannend, ja.
Finde ich schwierig, wenn du, also das, wenn du einen Film von 2015 mit einem Film von 1984 vergleichst, und vor allem, das finde ich eben auch, das, also ich finde auch zum Beispiel, dass Terminator 2 deutlich der bessere Film ist, aber für den musste es eben ja auch Terminator 1 geben. Und vielleicht muss es auch für Ex Machina Terminator 1 geben. Und ich glaube, dass du eben, also Filme aus der Retrospektive zu vergleichen mit Filmen, die später kamen, die in der Kenntnis des Materials gedreht wurden, was früher war, um sich dann bewusst die Fehler auszumerzen oder oder auf andere Bezüge zu machen. Also kann man natürlich sagen, das ist da besser gelöst, oder aber ich finde so eine Gegenüberstellung nicht immer ganz fair, weil du weißt halt nicht, wie funktioniert was, wie kann ich mich bewusst von was abkehren, wenn ich den Ursprung gar nicht habe? Also,
Ja, also ich will auch gar nicht die Filme miteinander vergleichen oder sagen, dass der eine oder andere besser ist als der andere. So. Ich fand einfach nur den Vergleich in meinem Kopf halt interessant.
Dass du sozusagen wie eine Frau und ein Mann das angehen würde, sozusagen. Ne?
Ja,
aber ich glaube, das
lässt sich auch schwer pauschalisieren. Nicht jeder Mann würde sicherlich versuchen, die Welt an sich zu reißen durch Gewalt. Und nicht jede Frau würde es versuchen durch Manipulation oder gegen eine Ausspielung von Männern. Aber so beide Modelle, die so für sich stehen, das einfach mal so ein bisschen zu vergleichen, wie gesagt, völlig klar, dass 30 Jahre zwischen den beiden Filmen liegen und dass das alles nicht generalisiert werden kann. Aber so in meinem Kopf fand ich das immer ganz interessant.
Also ich meine, darf ich nur kurz fragen, aber jetzt kommen wir aber bei Ex Machina, das ist klar, sie spielt diese beiden Männer gegeneinander aus, aber meinst du, sie geht dann los, um quasi die Welt an sich zu reißen oder eher nur, um eben aus diesem Gefängnis auszubrechen, weil es ja so ein künstlicher Organismus ist, der denken kann, der Gefühle entwickelt, der ein eigenes Bewusstsein hat, ne? Sie machen ja diesen heißt das, dieser Turing-Test, ne?
Der Turing-Test, ja.
Ja, bei dem sie ja feststellen wollen, okay, ist das eine Maschine, die halt ein Bewusstsein entwickelt, die selber denken kann und eine Art von Gefühle hat und die nicht einfach in so einen Käfig gesperrt werden will, ne? Das ist doch eher, also, dass die jetzt losgeht und irgendwie die Welt an sich reißen will, vielleicht meintest du das auch nicht, aber so.
Nee,
okay, 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 okay.
Ich meine, der Turing-Test ist das, was Nate, heißt er, glaube ich, dem Probanden erzählt, aber der holt ihn ja nicht ran, um einen Turing-Test zu machen.
Ach so.
Er möchte ja eigentlich nur wissen, wie diese Androidin darauf reagiert, dass sie die Ratte im Labyrinth ist und was sie tut, um da rauszukommen.
Mhm. Und wie er vielleicht auf sie reagiert.
Ja, wie er auf sie reagiert. Und das ist ja jetzt bewusst im Mikrokosmos gehalten, aber okay. Du kannst die Ratte auch im Kontext des Makrokosmos in ein Labyrinth sperren und gucken, was sie dann tut, um rauszukommen. Stell mal vor, du würdest versuchen, eine Ratte in ein Labyrinth zu sperren und dass sie rauskommt dazu, also eine Androidin, eine künstliche Intelligenz, um rauszukommen, muss sie, keine Ahnung, Putin und Trump gegeneinander ausspielen und dann hast du schon deinen dritten Weltkrieg.
Ja, aber also, ich weiß, wir sind on Mic in der Diskussion, ne?
On Mic, ja, aber das vertiefen wir jetzt auch nicht mehr. Ich wollte jetzt auch, der Niklas, der muss immer so ein bisschen A24 mit reinbringen, das kann gar nicht anders.
Ja, aber, aber dann an der Stelle nochmal, also ich finde, es hinkt auch der Vergleich, weil du hast, warum ist es denn männlich? Also der Terminator ist kein Mann, der ist eine Maschine. Das ist ja sozusagen, du hast eine Frau, du hast ja wenig weibliche Charaktere in dem Film, das kann man auf jeden Fall kritisieren. So. Du hast eine Frau auch in der Zukunft, die da mit Reese dann irgendwie rumläuft, die auch dann einfach erschossen wird und er so, ja okay, und nicht hingeht und nein und schreit und nochmal sie irgendwie im Arm hält und sagt, bleib bei mir, sondern so, ja okay, Soldat ist tot, ich muss weiter. Ja, das heißt, da sind Frauen und Männer quasi mehr oder weniger gleichberechtigt nichts wert im Kampf gegen die Maschinen. und da wird auch gar nicht weiter drauf eingegangen, dass da jetzt irgendwie eine Frau gestorben ist. Da ist ein Soldat gestorben oder ein Soldat, ne? Also quasi einfach eine Spielfigur. Der Terminator, warum der jetzt ausgerechnet, gut, das haben wir dann im späteren Teil auch, wo er das sozusagen das Antlitz einer Frau bekommt, aber der ist ja kein sozusagen, der hat ja kein Geschlecht und auch keinen
guten Geschmack.
Ja, das auch, aber er hat ja keine geschlechtliche Zuweisung. Nee. Also du kannst natürlich sagen, er versucht das, es wird geschlechtlich zugewiesen, es wird sozusagen hier mit männlichen Attributen versehen, also dieser Roboter, und eben mit einer männlichen Lösungsstrategie. Das kannst du natürlich, und eine weibliche Lösungsstrategie wäre vielleicht eine andere. Aber auch das ist, also wenn du auf einen späteren Teil gehst, da hast du ja sozusagen eine Frau, die aber ja dann auch eine männliche Lösungsstrategie, also einfach Gewalt und Zerstörung und aufs Maul adaptiert.
Man muss, also jetzt, das wird wahrscheinlich viel zu weit gehen, aber die Terminatrix, die macht ja einen Trick, sie verwandelt sich in einen Mann, ne, und ist ja dann quasi der Mann von dieser Hauptfigur, ne, Claire Danes ist es, glaube ich. Und sie gibt sich ja dann, ich weiß nicht mehr, in was für eine krasse Richtung geht, aber das zahlt ja ein bisschen darauf ein, was du gerade sagst, ne, diese, also als was gebe ich mich aus oder, wie wichtig ist es dafür, wie meine Umwelt mich wahrnimmt, ne? Oder als was nimmt mich die Umwelt wahr? Ich glaube, die Terminator, die sind schon so darauf programmiert, einfach nicht aufzufallen. Und im zweiten Teil sehen wir ja auch, Arnold holt sich ja die erstbeste Kleidung, indem er einen Körper scannt und er scannt den Körper darauf, ob die Kleidung ihm passt. Und dann geht er ja zu dem Typ hin, ich will deine Kleidung, ich will dein Motorrad und ich will deine Brille irgendwie so, ne?
Deine Schuhe.
Und deine Schuhe, genau. Ja. Und das macht er ja hier ja auch, gehe ich mal stark davon aus. Außerdem wird es ja affig aussehen, wenn er jetzt mit einem Kleid durch die Gegend rennt oder so, ne? Ich weiß, das meintest du jetzt nicht, aber...
Nein. Weißt du, im Grunde...
Ich glaube, das spinnt sich von Teil zu Teil immer weiter, ne? Im dritten Teil ist ja auch die Szene, die ist ja dann so witzig, okay, er setzt sich diese komische Sternensonnenbrille auf, das ist ja eigentlich auch nur ein Gag, aber theoretisch, so nach der Logik von dem, was der Spors jetzt gesagt hat, wäre es ja auch egal, was er trägt, ne? Oder wie er auf seine Außen... wie er auf die Außenwelt wirkt.
Ja.
Aber trotzdem spannend, auch dieser Vergleich tatsächlich dann. Und wenn man jetzt eben nochmal die Terminatrix mit reinbringt und wie sie halt agiert, wie sie arbeitet, musste ich aber auch gestern dran denken, ne? Wenn sie dann zum Beispiel irgendwie so ein Auto knacken, dann reißen die ja dann immer so am Zündschloss irgendwie was ab und verkabeln da was, während die Terminatrix nur ihren Finger da reinsteckt und irgendwelche Nanobots da reinkriechen. Und so bringt sie das Auto ja dann zum... Also die hat schon einen anderen, eleganteren Zugang. Aber das hat auch wieder was mit dem Vergleich. Ist auch schwierig. Andere Special Effects, andere Möglichkeiten.
Ja, ja.
Und so weiter und so fort. Ne? Liquid Metal vor allem. Das ist auch so ein Ding, ja.
So, von meiner Seite soll es das aber dann tatsächlich auch schon gewesen sein.
Ja, ich denke, wir haben, wir sind hier schon fast in das ein oder andere Rabbit Hole mit abgetaucht, mehr oder weniger. Sehr spannend, vor allem jetzt auch der letzte Part, das würde ich eigentlich gerne mal vertiefen. Ja, was Sebastian jetzt gerade noch so angebracht hat, fand ich eigentlich ganz cool.
Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht jetzt in diesem Talk hier in allen Details Zeit, meinen Gedanken da nochmal auszurollen und auszubreiten. Also ich verstehe auf jeden Fall, was Spross meint, aber
Hauptsache, du hast Ex Machina nochmal genannt.
Hauptsache, ich habe ihn nochmal genannt. Ja, Hauptsache, ich
wieder ja, aber es geht ja auch um Ex Machina eher um eine sozusagen eine Emanzipation, also auch der Maschine. Und bei Terminator geht es ja nicht um eine Emanzipation, da geht es ja um eine Vernichtung.
Ja gut, das ist natürlich dann der nächste Schritt, nachdem die Maschinen sich selbst emanzipiert haben. In dem Fall genau. Von Terminator.
Die Emanzipation ist ja schon erledigt.
Die hat sich erledigt, genau, ja.
Genau, genau.
Womit wir dann auch den Titel für diese Folge hätten.
Nein, Emanzipation hat sich erledigt.
Emanzipation der Maschinen.
Ach so.
Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben wir es von meiner Seite aus. Niklas hat auch schon, ich glaube, wir haben hier unsere Punkte schön abgearbeitet. Hat großen Spaß gemacht. Wie gesagt, Spaß besonders immer. Jetzt, ja.
Ja, ja, danke. Aber ich bin lange nicht dazu gekommen, was ich eigentlich, wir sind sehr an der Oberfläche geblieben zu dem.
Ja, aber dieser letzte Part gerade, der stößt gut zum Nachdenken an. Genauso wie das, was Niklas zu Beginn gesagt hat, muss ich sagen, dieser B-Movie-Aspekt, da denke ich jetzt schon die ganze Zeit dran rum. Also wie Thema Production Value und so, ne? Also wie ist der Film gealtert? Da könnt ihr ja auch euch, also macht ihr euch sicherlich auch der ein oder andere jüngere Zuhörer Gedanken darüber, wie funktioniert der Film heutzutage noch, ne? Und auch vielleicht sogar im Vergleich mit anderen Filmen, in denen künstliche Intelligenz, künstliche Maschinen irgendwie eine Rolle spielen. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, soll es das gewesen sein. Und ja, nochmal vielen Dank an dieser Stelle an euch beiden.
Gerne, ja, danke an euch.
Sehr, sehr schöner Talk. Sebastian weißt, komm gerne wieder.
Das hat ja gepasst, weil wir gestern zusammen da im Kino waren. Ich bin jetzt kein ausgewiesener T2, aber Experte, hat man vielleicht gemerkt. Aber es war trotzdem schön, weil wir zusammen im Kino waren.
Ja, Mann. Ja, Mann. Und es hat auch Spaß gemacht im Kino, muss ich sagen. Es war eine wirklich sehr...
Absolut, es hat auch Spaß gemacht.
Ja. Das muss man auch sagen. Sehr coolen Kinoklassiker gesehen. Liebe Leute, passt auf euch auf. Ihr beiden, passt auch auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt sauber. Genau, vielen Dank fürs Reinhören. In dem Sinn würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Niklas, du hast das Schlusswort.
We'll be back. Guten Ritt euch, Leute. Wir sehen uns.
So, ciao, ciao. Tschüss.